euch innerlich aufwärts geht, vorwärts geht, was der Herr in eurer Mitte, in euren Herzen tut. Und freue mich, dass dieses Seminar dort auch anknüpft bei dem Wirken des Herrn. Und ich habe auch große Erwartung in diesem Seminar, was der Herr auch in unserer Mitte oder für jeden Einzelnen tun möchte. Ich möchte zunächst mal noch ein bisschen was aus meiner eigenen Person, meinem eigenen Hintergrund erzählen. Vincent hat ja schon die wichtigen Eckdaten gesagt. Ich bin der Nachkomme von Missionaren, die aus der Lüneburger Heide nach Südafrika ausgewandert sind in den 1800s. Und das ist der Grund, warum ich deutschsprachig in Südafrika aufgewachsen bin. Obwohl das vielleicht eher sonst englisch- oder afrikanischsprachig üblich wäre. Von meiner beruflichen Ausbildung bin ich Elektroingenieur und war bis zum Jahr 2006 in verschiedener Weise tätig in Forschung, Entwicklung und in Lehre. Und was Vincent auch schon gesagt hatte, der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin, hat zu tun mit dem Thema prophetischer Dienst, Gottes Stimme hören. Ich hatte in verschiedener Weise seit 1990 in Teams mitgewirkt, sehr viel Input in mein eigenes Leben bekommen zu diesem Thema, Gottes Stimme hören. Und dann fing in einer Weise, wie man sich das eigentlich nicht im Vorfeld hätte vorstellen können, ganz langsam ein Reisedienst in Deutschland und dann führte mich auch in die Schweiz hin. Und 2006, das sind jetzt genau 8 Jahre und ungefähr ein Monat her, bin ich von Südafrika übergesiedelt nach Deutschland. Ich lebe jetzt in Weil am Rhein, das ist gerade nördlich von Basel, bin in einem Reisedienst tätig, die Hälfte der Zeit in Deutschland, die andere Hälfte in der Schweiz. Und als ich vor 8 Jahren nach Deutschland kam, hatte ich so die Vorstellung, ich würde fortwährend unterwegs sein zu dem Thema Gottes Stimme hören, prophetischer Dienst in Gemeindenlehren oder in Seminaren. Aber es ist so ganz anders geworden. So wie jemand mal gesagt hat, der Mensch denkt und Gott lacht. Bevor ich weg bin aus Südafrika, das war so ein halbes Jahr vorher, da war ich mal bei einem prophetischen Treffen von einem meiner Freunde und dann sagt er, da waren so vielleicht so 15 oder 20 Leute zusammen, da sagt er, Walter wird jetzt demnächst Südafrika verlassen, nach Deutschland gehen, lasst uns ihm doch noch prophetische Eindrücke weitergeben. Und wie das dann häufig bei solchen Treffen ist, es kamen so schöne, liebe, freundliche, ermutigende Eindrücke und ich fühlte mich so richtig wahrgenommen vom Herrn und so total die Liebe des Herrn. Und dann war da auch eine Frau, die hat selber einen ganz starken prophetischen Dienst in Südafrika, in Pretoria. Die sagte zu mir, Walter, du hast jetzt alles genau ausgearbeitet, wie es sein würde in Deutschland. Du hast das alles nachgerechnet und es wird so laufen und so. Der Herr sagt dir heute, es wird komplett anders laufen, als du es dir vorgestellt hast. An dem Tag wusste ich nicht, ob es eine Verheißung oder eine Drohung ist. Es ist aber wahr geworden. All die anderen lieblichen, netten, schönen, freundlichen Worte habe ich alle vergessen, aber dieses eine. Die Vorgeschichte dazu ist, im Jahr 2002 war ich in Südafrika auf einer Konferenz. Und dort ein Mann hat dort gelehrt zu dem Thema Gottes Herrlichkeit. Zu der Zeit ging es mir, wahrscheinlich wie vielen anderen, ich hatte so eine vage Vorstellung. Gottes Herrlichkeit, erstmal ist es ein sehr ernstes Thema, kommt sehr häufig im Alten Testament vor, was mir zu der Zeit nicht bewusst war, und sehr häufig im Neuen Testament vor. Ja, und dann gab es bei Mose und bei Josua und bei David und bei verschiedenen Propheten gab es dort ganz außerordentliche Erfahrungen zum Thema Gottes Herrlichkeit. So hat es ungefähr bei mir aufgehört. Und in dieser Lehre in 2002 hat dieser Pastor eine Verknüpfung aufgezeigt, eine Verbindung zwischen dem Thema Gottes Herrlichkeit, und ich werde auch ein bisschen mehr später sagen, was ich mir darunter vorstelle für dieses Seminar, aber viel wichtiger, also das Thema Gottes Herrlichkeit ist verknüpft mit der Befähigung, die Gott uns zugedacht hat. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und ich habe dann angefangen, ganz vorsichtig, schüchtern mal nachzulesen, was er so erklärt hat, und festgestellt, er hat uns nur einen Bruchteil erklärt. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr dazu. Und besonders im Neuen Testament. Als ich dann 2006 nach Deutschland kam. Ich habe Kontakt zu einer Gemeinde in der Schweiz und dann haben die mich eingeladen. Das war 2 Monate später, hatten die eine Fastenwoche. Sie haben immer die erste Woche im November eine Gemeinde-Fasten- und Gebetszeit. Sie haben mich als Referenten eingeladen und wir haben uns dann geeinigt, ich würde über das Thema Gottes Herrlichkeit lehren. Nun darf ich euch heute sagen, ich hatte genug Material etwa für 3 Abende, aber nicht für eine ganze Woche. Und diese 3 Abende habe ich dann auf die Leute gedownloadet. Aber womit ich so nicht gerechnet hatte und sie wahrscheinlich auch nicht, ich will mal sagen, trotz meiner Lehren ist Gott auf der Bildfläche erschienen. Und da war so eine enorme Gegenwart Gottes in dem Raum. Zu der Zeit war ich, wie Vincent das gesagt hatte, beim Institut für christliche Lebensberatung tätig, ICL. Ich habe das dann der Leiterschaft berichtet und die haben dann umgehend ein Seminar draus gemacht. Und das, was heute hier als H1-Seminar steht, ist eigentlich in dieser Zeit entstanden. Vielleicht so ähnlich wie mein eigener Werdegang in dem Bereich vom prophetischen Learning by Doing. Man beobachtet Dinge, von denen man so gar nicht vorher weiß, wie sie überhaupt zusammenstecken oder wie die zu verstehen seien. Ich habe dann ganz schüchtern angefangen, in der Bibel nachzulesen zu dem Thema Gottes Herrlichkeit. Und meine innere Einstellung war, Herr, das ist ein so ernstes, so erhabenes Thema im Alten Testament, im Neuen Testament. Also ich denke, ich tue mal lieber nichts, dann mache ich nichts falsch. Also es gibt einige Beispiele in der Bibel, wo der Herr nicht sehr erquickt war, wenn Menschen diese Einstellung hatten, lieber nichts tun, als was falsch tun. Aber ich merkte, dieses Thema will sozusagen nicht von mir weichen. Und ich habe dann angefangen, es zu studieren und daraus mittlerweile eine ganze Anzahl Herrlichkeitsseminare entstanden. Und jedes Mal bin ich aufs Neue überrascht, was steht überhaupt zu diesem Thema im Alten Testament und für mich eher auch noch der Schwerpunkt Neues Testament. Und so wollen wir heute einige Aspekte anschauen. Ich will es vorweg nochmal vielleicht ein bisschen erklären, wie man das einordnen könnte. Wenn wir uns mit dem Thema Gottes Herrlichkeit befassen, heißt das eigentlich sehr direkt, wir befassen uns mit dem Wesen von Gott, von dem allmächtigen Gott. Und das können alle von uns nachvollziehen, dass Gottes Wesen, seine gesamte Natur, alles was Gott darstellt, ist viel, viel, viel größer und umfangreicher, als wir mit unserem kleinen Kopf erfassen können. Und so ähnlich ist das mit dem Thema Gottes Herrlichkeit. Und deswegen möchte ich so in bildhafter Weise das erklären. Stellen wir uns vor, hier im Raum ist so ein ganz großer Diamant, so ein schön geschliffener Brillant, der hängt hier und hat ganz viele Facetten. Und so könnte man diesen Brillanten, der jetzt symbolisch steht für die Herrlichkeit Gottes, von dieser Seite anschauen und sieht ein paar schöne Facetten. Aber man könnte den gleichen Brillanten von einer anderen Seite anschauen und sieht nochmal wieder neue Facetten und nochmal von einer anderen Seite. Und so ergeht es mit dem Thema Gottes Herrlichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich damit befasse, kommen dann neue Facetten in den Blickpunkt und jedes Mal bin ich aufs Neue gesegnet und überrascht. Irgendwo ist das nicht verwunderlich, wir werden Gott nie ausloten können. Gott ist jenseits unserer Fähigkeit, ihn zu erfassen und er offenbart sich uns, aber wir werden immer nur einen Teil erfassen. Und so ist für dieses Seminar ein ganz spezifischer Ansatz gewählt. Manche Menschen haben bei vorigen Seminaren gefragt, ist das dieses Seminar ein Gebet- und Fürbitte-Seminar? Nein, es ist kein Gebet- und Fürbitte-Seminar, aber man kann das Thema Gottes Herrlichkeit als Grundlage für ein Gebet- und Fürbitte-Seminar verwenden. Oder ist das ein Lobpreisseminar? Nein, kein Lobpreisseminar, aber man kann das Thema Gottes Herrlichkeit als Grundlage für Lobpreis verwenden. So gibt es ganz viele Ansätze und ich wähle hier einen und gleich auf der ersten Deckblattseite steht als Grundlage für unsere geistliche Autorität. Und ich habe da ein gewisses Ziel, einen Weg vor, den ich mit uns ablegen möchte. Ich nehme an, dass jeder ein Skript hat. Heute Abend beginnt die Sache noch relativ harmlos. Ich rede nur, aber ab morgen werde ich dann Diagramme malen. Es würde sich also intensivst anbieten, dass man gewappnet kommt mit Schreibzeugs, also Stifte, am besten noch Buntstifte. Ich benutze oft Farben. Ich war jetzt vorige Woche in einer Gemeinde in der Schweiz, da haben die sozusagen den ganzen Kindergottesdienstschrank ausgeraubt und sie haben alle Buntmalkasten mitgebracht und das verteilt. Das hat man auch ziemlich bald nötig. Ich möchte noch vielleicht zu meinem Lehransatz sagen, das ist, wie ich gestrickt bin, zum einen, weil ich auch an der Uni lange Jahre gelehrt habe, aber zum Gleichen auch, wie ich von meinem geistlichen Hintergrund geprägt bin. Ich mache keine Aussage, es sei denn, dass sie mit einem Bibelvers oder Bibelabschnitt belegt ist. Und das führt dazu, dass es ganz, ganz, ganz viele Bibelverse in diesem Skript gibt. Zum einen beruhigt uns das, dass wir wissen, alles, was gesagt wird, steht auf einer biblischen Grundlage. Zum anderen kann es dazu führen, dass uns das überfordert. So viele Bibelverse. Und um dem entgegenzuwirken, werde ich immer wieder so einen kleinen Wink geben und sagen, das ist ein Leuchtstiftvers oder ein Leuchtstiftgedanke. Also wäre das optimal, wenn jeder morgen sich noch so einen goldenen oder gelben Leuchtstiftmaler mitbringt. Da kann man das hervorheben. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, um diese große Anzahl Bibelverse alle zu verinnerlichen, zu verstehen. Und sie haben auch nicht alle den gleichen Stellenwert. Eine große Anzahl der Bibelverse sind eher gedacht als Hintergrundmaterial oder als Bestätigung. Und einige wenige, die möchte ich hervorheben. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt ein Leuchtstiftvers und den darf man sich dann mit gutem Gewinn anmalen. Soweit also zu dem Hintergrund. Für heute Abend gibt es keine Folien, aber morgen beginne ich dann mit Folien und erkläre vieles, indem ich das dazu male. Ich hätte gerne hier ein bisschen mehr Licht. Geht das, dass ich mein Skript auch noch gut nachvollziehen kann? Ich denke, das ist super so. Vielen Dank. Wir beginnen ganz am Anfang bei dem Schöpfungsbericht des Menschen. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das Ziel für heute ist nicht, den gesamten Schöpfungsbericht anzuschauen, sondern, wie das schon hier fett gedruckt ist in dem Skript, Seite 4 ist das, hier 1. Mose 26 und Vers 28 zweimal steht, als Gott den Menschen schuf, hat er von vornherein das im Sinn gehabt, dass wir Menschen herrschen sollen. Also nebst all den anderen guten Dingen, seid fruchtbar und vermehret euch und vieles andere, hat Gott im Sinn gehabt, als er den Menschen geschaffen hat, zu herrschen. Nun gibt es dazu eine kleine Problematik. Für ein deutsches Ohr klingt herrschen unter Umständen besorgniserregend. Also es geht so in die Tendenz von beherrschen. Also möchte ich ganz vehement mich dagegen abschotten und sagen, herrschen heißt nicht beherrschen, sondern heißt Herrschaft ausüben oder das Wort, das ich eigentlich später immer mehr und mehr benutzen möchte, ist Autorität ausüben. Hier steht zunächst, wo herrschen oder in welcher Weise? Fische des Meeres, Vögel des Himmels, Vieh und die ganze Erde und all die Tiere, die auf der Erde sind. Also herrschen über die Natur. Nun darf ich euch gleich von vornherein beruhigen, das hier ist jetzt kein Seminar über Naturschutz oder über die Umweltschutz oder ähnliches. Ich halte es für wichtig, aber das ist jetzt nicht das Thema für dieses Seminar. Eigentlich wollen wir schon neutestamentlich denken. Dieses ist jetzt gerade am Anfang vom Alten Testament. Aber wir wollen eigentlich schon neutestamentlich denken. Es geht eigentlich um was ganz anderes, als hier steht. Es beginnt nur dort, nämlich geistliche Autorität über die ganze Schöpfung von Gott auszuüben. Oder noch präziser, geistliche Autorität über die unsichtbare Welt ausüben. Darum geht es. Und unser Musterbeispiel, verständlicherweise, ist Jesus. So wie Jesus hier auf Erden in Autorität gewandelt hat, das sehen wir hier. Herrschen heißt zunächst über die Natur. Aber es geht um wesentlich mehr, heißt geistliche Herrschaft, geistliche Autorität ausüben. Zweiter Gedanke, dann kam der Sündenfall. 1. Mose 3. Und drei Personen oder Persönlichkeiten waren im Sündenfall involviert. Adam, Eva und die Schlange. Dazu vielleicht mal so eine Bemerkung, die lässt mich immer wieder schmunzeln, aber bin ich auch manchmal wieder traurig drin. Da ich habe mal so eine lustige Bemerkung gehört, dass jemand mal sagte, das ist doch echt jammerschade, dass Adam und Eva nicht Chinesen waren. Weil dann hätten sie den Apfel liegen lassen und die Schlange gegessen. Und dann hätten wir alle diese Probleme nicht. Daher kommt die Sache. Wie dem sei, Adam, Eva und die Schlange war involviert. Und jede der drei Personen, die im Sündenfall involviert waren, bekommen von Gott dem Herrn eine maßgeschneiderte Strafe zugesprochen. Adam, unter anderem, ab jetzt wirst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen. Und die Schlange bekommt auch ihre Strafe und Eva auch. Und unter anderem wurden dann Adam und Eva aus dem Paradies ausgewiesen. Und dann, sagt uns die Bibel, wurden zwei Engel bei den Toren hingestellt und die konnten auch nicht wieder zurück. Und seitdem ist das diese Nähe, die Adam und Eva zu Gott hatten, diese Gemeinschaft, diese Beziehung, ist durch den Sündenfall zerstört, verloren gegangen. Was ich uns aber ganz bewusst aufmerksam machen möchte, ist, trotz den vielen negativen Dingen, die durch den Sündenfall ausgelöst worden sind, die Nähe zu Gott verloren gegangen, im Schweiße deines Angesichts arbeiten und vieles mehr, eines ist nicht geschehen. Der Auftrag zum Herrschen wurde nicht widerrufen, sondern ganz im Gegenteil. Wesentlich später, 1. Mose 9, lesen wir nach der Sintflut, 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Ein bisschen anders formuliert als 1. Mose 1, Vers 26, aber im Wesentlichen das Gleiche. Gott segnete Noah und sagte, Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren auf der Natur. Fast die gleiche Formulierung. Also der Auftrag zum Herrschen zunächst über die Natur wurde nicht widerrufen, sondern er wurde bestätigt. Und wir wollen das festhalten, das wird uns die nächsten Tage begleiten, dass dieser Auftrag, Autorität auszuüben, der wurde trotz des Sündenfalls in keiner Weise geschmälert und begleitet die Menschen seit der Schöpfung all die Tage, wie wir Menschen hier auf Erden sind. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken daneben stellen und der kommt aus dem Vaterunser, wie Jesus uns dann viel später im Vaterunser gelehrt hat. Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In diesem Zusammenhang könnte man das so formulieren und sagen, Jesus lehrt uns beten, dass wir den Willen Gottes sozusagen aus der Himmelswelt herunterbeten sollen auf die Erde. Und dass wir hier auf Erden gemäß dem Willen Gottes die Herrschaft ausüben. Also nicht gemäß meines Willens oder meiner Vorstellung, sondern gemäß dem Willen Gottes. Wir sollen hier anstelle vom Herrn seinen Willen hier zum Ausdruck bringen. Also herrschen heißt nicht beherrschen, es heißt im Sinne Gottes geistliche Autorität hier auf Erden ausüben. Gemäß dem Willen Gottes, so wie der Wille Gottes im Himmel, so soll er auf Erden wirksam werden und dass wir den Willen Gottes hier umsetzen wollen. Also der erste Gedanke von diesem ersten Abteil dieser Lehre ist, der Mensch, das sind wir, wurde geschaffen zu herrschen, Autorität auszuüben und trotz dem Sündenfall Nummer 2 wurde es dieser Auftrag nicht geschmälert. Jetzt auf der nächsten Seite Absatz 1.4. Wie ihr seht, ist das ein Kästchenvers. Ein Kästchenvers ist eine Einladung, das goldig anzumalen. Also morgen, wenn wir alle unsere goldenen Leuchtstifte mitgebracht haben, dann kann man das alles goldig malen. Ich habe aus Platzgründen nicht den ganzen Psalm 8 abgedruckt, nur die zweite Hälfte. Psalm 8, Vers 5. Das ist David, der hier betet, steht oben an den Versen, aber jetzt hier nun gerade nicht. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Ehre, oder eine andere Übersetzung sagt, mit Herrlichkeit und Pracht, je nachdem, wie dieses hebräische Wort übersetzt wird, mit Herrlichkeit und Ehre krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels, Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Fangen wir mal von unten aus an, Vers 8 und 9. Hier wird der Auftrag, Autorität auszuüben, der wird fast wortwörtlich wie bei 1. Mose 1, 26, 28 formuliert. Du machst ihn zum Herrscher über Schafe, Rinder, Fische, Vögel, Tiere des Meeres und vieles mehr. Das heißt, zum zweiten Mal oder im dritten Mal insgesamt haben wir jetzt diesen gleichen Auftrag. Gott spricht den Menschen die Autorität, Herrschaft auszuüben, Autorität auszuüben, spricht er dem Menschen zu. Und für den Rest des Seminars, damit wir nicht jedes Mal aufzählen brauchen, die Schafe und die Rinder und die Vögel und die Tiere des Meeres und so weiter, ist hier die Kurzform für uns sehr hilfreich. Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke seiner Hände. Das ist der Auftrag. Aber es geht für diesen Moment um den Vers 6. Denn du hast ihn, das ist dem Menschen, wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Ehre krönst du ihn. Hier begegnet uns zum ersten Mal in diesem Seminar der Begriff Herrlichkeit. Und zwar in einem besonderen Zusammenhang. Mit Herrlichkeit und Ehre krönst du ihn. Wenn wir uns jetzt in der ganz natürlichen Welt, also jetzt nicht biblisch gedacht oder geistlich gedacht, in der natürlichen Welt, wozu wird eine Person gekrönt? Vielleicht sollte ich noch eines hinzusagen. Was ich mir sehr wünschen würde, ist, soweit sich das einrichten lässt, dass wir in diesem Seminar, dass es keine Vorlesung ist. Also eine Vorlesung, ich war lange an der Uni und die Studenten haben da so einen Spruch gehabt, die haben gesagt, eine Vorlesung ist dann, wenn einer in dem Schlaf von anderen redet. Also das werden wir jetzt gerne vermeiden wollen. Ich würde, soweit es irgendwie geht, in Dialogform reden. Nun ist das nicht so gut möglich, aber ich werde häufig Fragen stellen. Das sind eher rhetorische Fragen. Die Fragen sind gedacht, um dich dabei zu beziehen. Man braucht auch nicht die Hand hochstrecken, sondern einfach nur darauf reagieren. Aber Moment noch mal, ich erkläre erstmal die Spielregeln. Aber das war schon super, das war schon total super. Und ich unternehme, dass ich niemanden bloßstellen werde oder möchte, wer eine Aussage macht. Also wir machen das so, du kannst praktisch sagen, was du möchtest, und ich werde jede Aussage so polieren, dass es wie eine Offenbarung klingt. Okay. Nur manchmal dann stelle ich eine Trickfrage. Und das kündige ich dann vorher an und sage, jetzt kommt eine Trickfrage. Dann weiß man, oh hoppla, hier ist Vorsicht geboten. Da tut man dann höflich so einen Schritt zurück und lässt die anderen vor und guckt, wie sie sich blamieren. Also in der Regel sind es keine Trickfragen, sondern es ist gedacht als Dialog. Aber ich möchte, dass ihr einfach so ein bisschen mit mir zusammendenkt. Und deswegen stelle ich die Fragen, dass ihr euch innerlich dabei engagiert. Und wenn es eine Trickfrage ist, dann warne ich vorher. Also nochmal, aber die Antwort hatten wir schon. Wer, wann wird eine Person gekrönt in unserer natürlichen Welt? Könige oder Königinnen? Es gibt ja eine Menge hier in unserem Umfeld und gerade nicht in Deutschland, aber alle drumherum haben noch ihre Könige oder Königinnen oder Prinzen und Prinzessinnen. Was viel interessanter ist, wieso oder warum wird eine Person gekrönt? Was soll damit signalisiert werden? Darum geht es eigentlich. Siehst du, dass der König hat ja nicht nur, dass er den ganzen Tag herumläuft mit schönen Kleidern und in einem schönen Auto, sondern dahinter steckt ja eine ganz enorme Autorität. Das heißt, die Krone ist eigentlich nur das äußere Zeichen für diese große Autorität, die eine Königin oder ein König hat, und Kraft seines oder ihres Amtes kann sie das dann ausüben. Nun werden wir in dem biblischen Zusammenhang, werden wir nicht wirklich gekrönt, es ist eher eine symbolische Aussage. Er krönt uns. Wir werden nicht wirklich gekrönt, sondern es geht mehr darum, was wird uns zugesprochen. Er krönt uns mit Herrlichkeit und Ehre. Nun gehe ich der Sache ein bisschen voraus, das kommt auf der nächsten Seite nochmal genauer in das Bild hinein. Diese beiden Begriffe, Herrlichkeit und Ehre, sind zwei Begriffe von enormer Aussagekraft, die in allererster Linie auf Jesus zutreffen. Im Buch der Offenbarung gibt es mehrere Male eine ganze Liste von Hoheitstiteln oder Beschreibungen, die dem Lamm, das ist Jesus, zugesprochen werden. Zum Beispiel Kraft und Macht und Stärke und vieles mehr und Herrlichkeit und Ehre. Dass diese Kombination Herrlichkeit und Ehre steht von dem Inhalt für eine ganz besondere Form der Autorität. Und bis in das Buch der Offenbarung steht immer wieder Herrlichkeit und Ehre. Und wem in allererster Linie? Jesus. Nun wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir diesen Psalm 8 hier nochmal wahrnehmen. Der beschreibt eigentlich, wie die Menschen ursprünglich von Gott geschaffen waren oder ursprünglich von Gott gedacht waren. Das war also genau genommen, was hier im Psalm 8 steht, ist der Mensch vor dem Sündenfall. Wir werden gleich sehen, welche Konsequenz es dazu gibt. Also hier steht, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre krönst du ihn. Wie ich schon sagte, das ist eine symbolische Aussage, aber die Konsequenz davon hat enorme Auswirkungen. Hier wird zum ersten Mal eine Verknüpfung dargestellt zwischen dem Thema Herrlichkeit und unsere Befähigung oder der Autorisierung. Gekrönt heißt eine göttliche Krönung mit Herrlichkeit und Ehre. Und hier knüpfen wir bei dem Thema an für dieses Seminar. Unsere geistliche Autorität ist verknüpft mit dem Thema Herrlichkeit. Ich versuche immer so verschiedene rhetorische Ansätze zu wählen, um euch mit hineinzunehmen in diese Wahrheiten. Deswegen schaut ein bisschen auf meine Hände oder meine Arme. Als Gott den Menschen schuf, da gab er ihm einen Auftrag. Wie heißt der Auftrag? Herrschen. Worüber? nehmen wir mal Psalm 8, wie das jetzt gerade gesagt wurde, herrschen über seine Hände Werk oder über die ganze Schöpfung. Das war der Auftrag. Was geschah durch den Sündenfall? Sie wurden hinausgewiesen. Was geschah mit dem Auftrag? Der ist geblieben. Und jetzt kommt ein zweiter Gedanke dazu, den formuliert David und sagt, du krönst den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre. Also es gibt einen Auftrag, herrschen über die ganze Schöpfung, und es gibt eine Befähigung, und diese Befähigung steht in Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. So weit, so gut. So war das in der guten alten Zeit mal im Paradies. Und nun lesen wir einen Vers, Absatz 1.5, von Paulus formuliert, Römer 3, Vers 23. Wie ihr seht, ein Kästchenvers. Natürlich haben morgen alle ihre goldenen Stifte dabei und malen es dann goldig an. Aber ihr dürft es auch jetzt ungoldig angemalt lesen. Lest dasselbe und dann sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Zunächst mal wäre es hilfreich, dass wir verstehen, wo steht dieser Vers in Zusammenhang, Römer 3. Der Römerbrief ist sehr geordnet aufgebaut als theologische Schrift von Paulus an die Gemeinde in Rom. Und die ersten drei Kapitel, Römer 1, 2, 3, die haben zum Thema, könnte man sagen, den Ungläubigen oder noch nicht Gläubigen abzuholen und zum Glauben an Jesus zu führen. Und so überzeugt Paulus in verschiedener Weise beides, nichtgläubige Juden und nichtgläubige Heiden, egal ob du ein Jude oder ein Heide bist, es ist für beide wichtig, zu Jesus zu kommen, zum Kreuz Jesus und den lebendigen Glauben hier, dort zu empfangen. Und besonders in dem Kapitel Römer 3, da listet Paulus eine ganze Liste von Merkmalen von Ungläubigen oder noch nicht Gläubigen oder gottfernen Menschen auf. Das sind zum größten Teil so ein Satz Zitate aus dem Alten Testament. Wenn man diese ganze Liste liest, das liest wie die Überschrift einer modernen Zeitung in unserer Welt. Gottlos ohne Ende. Ach, nicht alle Zeitungen sind so, aber viele sind so. Was dort in Zeitungen berichtet wird, das klingt sehr nach Römer 3. Gottfern, Heuchelei, Lug, Betrug, Mord, Totschlag und vieles mehr. Und von dieser ganzen Liste von ganz boshaften Dingen, die Paulus dort aufschreibt, die Krönung von dieser Liste ist nun genau dummerweise dieser Vers. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt, besonders in dem Zusammenhang, wo er es geschrieben hat. Und die Herrlichkeit verloren. Vielleicht nur eine Zwischenbemerkung. Ich habe diesen Vers aus meiner elektronischen Computer-Luther-Bibel entnommen. Wenn du deine Papierbibel herholst, dann klingt der Vers vielleicht nicht ganz so. Meine Luther-Übersetzung hat noch eine ganz geniale Geschichte. Sie tut oft den Text und dann gibt sie unten den wörtlichen Text aus dem Hebräischen übersetzt. Und das, was hier steht, wie das jetzt hier abgedruckt ist, ist die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen, die meine Computerbibel unten noch hinzufügt. Das habe ich hineingefügt. Ich weiß gar nicht, warum man sie nicht in den Text gemacht haben. Es wäre viel schöner, dann würde man genau verstehen, was gemeint ist. Nur wenn du es vielleicht findest, dass deine Bibel anders klingt, kauf dir einen Computer. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Das ist ein Kommentar über den Sündenfall. Jetzt sagt mir bitte, was geschah vor dem Sündenfall? Gott hat den Menschen geschaffen zu herrschen. Ein Auftrag, eine Beauftragung. Und was sagt uns David im Psalm 8? Und wie hat er den Menschen geschaffen? Gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Und was sagt Paulus uns? Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit? Alle Menschen, die nach Adam auf Erden geboren werden, sehen so aus. Alle Menschen sind mit einem gravierenden Defizit hier auf Erden angekommen. Egal, woher du kommst, ob du es weißt oder nicht, so sehen geistig gesehen alle Menschen aus. Da möchte ich einen Moment innehalten und vielleicht übertragen wir mal diesen Gedanken auf dein und mein persönliches Leben im natürlichen Umfeld. Sag mal in dein Berufsfeld. Viele von uns haben einen Chef, einen Vorgesetzten, für den wir arbeiten. Und stell dir vor, dein Vorgesetzter gibt dir einen recht steilen Auftrag. Und du als ein guter Mitarbeiter willst diesen Auftrag so gut und absolut vollkommen erledigen. Die Sache hat nur einen kleinen Wermutstropfen. Mein Chef hat mir nicht die Autorität gegeben, die Bevollmächtigung, diesen Auftrag auszuführen. Jetzt möchte ich nicht zu deinem Kopf reden, ich möchte zu deinem Herzen reden. Wie fühlt man sich, wenn du mit großer Hingabe einen Auftrag erledigen willst, den dein Chef dir anvertraut hat, ohne die dazugehörende Befähigung oder Autorität zu haben? Und du klemmst dich in die Sache hinein und du gibst dich mit voller Energie hinein. Und wie fühlt man sich dabei? Begrenzt. Das ist noch recht harmlos und lieb, aber wäre sicher der erste Schritt. Und was kommt danach? Unfähig. Erniedrigt. Das ist ganz schön heftig. Wie bitte? Entschuldigung, das habe ich. Amtsanmaßung, ja. Noch ein, wie fühlt man sich? Ich möchte diesen Auftrag erledigen und habe nicht die Befähigung dazu. Man könnte sich so eine ganze Palette von Reaktionen vorstellen. Also zu Anfang wäre sowas wie Frustration und vielleicht später Enttäuschung und dann Überforderung und vielleicht später Mutlosigkeit und später vielleicht sogar Depression und ganz, ganz viel später vielleicht sogar noch Burnout. Burnout ist das Ergebnis, wenn wir mit großer Hingabe in eigene Kraft etwas versuchen zu tun, was wir nur in Gottes Kraft erleben können. Ich lese mal die anderen zwei Übersetzungen. Das ist so ein wichtiger Vers. Da habe ich hier noch zwei Übersetzungen hinzugefügt. Römer 3, Vers 23. Es ist hier kein Unterschied, die Bruns-Übersetzung. Die Menschen haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben sollten. Fast wie oben bei meiner Luther-Übersetzung. Dann die Elberfeld-Übersetzung. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Auf jeden Fall in einer oder anderen Weise liegt da ein Defizit vor. Und so möchte ich das so formulieren, dass jeder einzelne Mensch auf Erden, bevor wir zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, ist mit diesem Defizit behaftet. Jeder Mensch. Ob man es weiß oder nicht, ob es ein gelehrt wurde oder nicht, so kommen alle Menschen auf Erden an. Da wollen wir ansetzen. Also die Herrlichkeit ging verloren. Und die Herrlichkeit steht in Zusammenhang mit einer Befähigung, Autorität ausüben zu können. Wie ich schon sagte, unser Ziel ist nicht wirklich, hier über die Natur zu herrschen, obwohl das sicherlich dazu gehört, sondern unser Ziel ist eher zu verstehen, und welcher Zusammenhang ist mit geistlicher Autorität gemeint. Absatz 1.6 auf der nächsten Seite. Wir wollen so bald wie möglich ins Neue Testament kommen. Wir haben jetzt das Alte Testament mit ein, zwei Gedanken angeschaut, aber wir wollen gerne, sobald es geht, in das Neue Testament kommen. Hebräer 2, Vers 6. Nur zwar eine Thematik des Hebräerbriefes, eines der großen Anliegen vom Hebräerbriefschreibe ist, herauszuarbeiten, dass Jesus, die Person Jesus und der Sohn Gottes Jesus und der Auftrag, den Jesus hat, es ist weit, weit, weit höher als irgendjemand anderes auf Erden, jeder jegliche Mensch und auch die Engel, sondern er ist direkt unter Gott an allererste, höchste Stelle eingesetzt worden. So ein Gedanke, der in verschiedener Weise im Hebräerbrief aufgegriffen wird. Und jetzt hier Hebräer 2, Vers 6. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Nochmal einen Anfang zurück. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt. Wo ist irgendwo? Psalm 8. Und wer ist jemand? Das steht jetzt in unserem Skript nicht, aber steht in der Bibel. David. Nun weiß ich nicht, warum der gute Mann, man weiß nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Man vermutet, es war ein Mann. Und jetzt weiß ich nicht, warum der gute Mann dort nicht das genau sagt. Er hat wahrscheinlich seine Bibel nicht parat gehabt. Also wir können es ergänzen und sagen, es hat aber in Psalm 8 David bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Das war die Good News. Jetzt fängt es an, komplizierter zu werden. Denn indem er ihm alles unterwarf, gibt uns der Hebräerbriefschreiber einen Kommentar, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. So ein bisschen dramatisiert könnte man sagen, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, dass ihm nichts unterworfen würde. Ja, aber jetzt davon sehen wir noch gar nicht so viel, dass ihm das alles unterworfen wurde. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, in Psalm 8 wurde gesagt, dass alles ist unter die Herrschaft des Menschen gestellt worden und du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, davon sehen wir im Moment herzlich wenig. Zum Glück geht es noch weiter. Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Also was uns der Hebräerbriefschreiber sagt, ja, es wurde so gesagt, aber wir sehen davon noch herzlich wenig. Aber zum Glück sehen wir Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und deswegen ist es naheliegend, dass wir Jesus in diesem Zusammenhang näher anschauen wollen. Absatz 1.7. Also vielleicht merkt ihr, dass häufig in einem Bibelabschnitt da ein oder zwei Hauptgedanken sind. Also das Ziel ist nicht, um jeden einzelnen Bibeltext in Einzelheiten durchzuarbeiten, alles zu verstehen. In der Regel sind das ein oder zwei Hauptgedanken per Abschnitt und den hebe ich hervor. Ich habe unten noch ein paar Anmerkungen geschrieben, dass wir das anschauen wollen. Jetzt wollen wir die Anregung von dem Hebräerbriefschreiber, die wollen wir übernehmen und sagen, wenn Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde, dann wollen wir Jesus anschauen. Hier jetzt der Bericht von Jesu Verklärung auf dem Berg. Lukas 9, Vers 28. Wenn ihr genau hinschaut, ich habe nicht alle Verse abgedruckt, einfach um des Platzes willen und um viel schneller zu dem Gedanken zu kommen, den ich vermitteln möchte. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er, das ist jetzt Jesus, Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Einige Verse weggelassen. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit. Wie hat Jesus so geleuchtet, weißstrahlend? Das war seine Herrlichkeit. Und die zwei Männer, die bei ihm standen. Wieder ein Vers weggelassen. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. An diesem Punkt wollen wir ein bisschen stehen bleiben. Was ich hier alles nicht abgedruckt habe, ein paar Verse weggelassen habe: Wer waren die beiden Männer, die bei Jesus waren? Also nicht Petrus, Johannes und Jakobus, das sowieso, aber die Männer, die ihm erschienen. Wer waren die zwei Männer? Mose und Elia. Da wollen wir ein bisschen dahinter schauen. Es gibt drei Personen im Alten Testament, die die unmittelbare Gegenwart Gottes erlebt haben in einer ganz intensivsten Form. Also damit meine ich jetzt nicht Jesaja. Also alles, was ich jetzt sage, steht nicht im Skript. Man kann sich merken oder selber Notizen machen, aber ich versuche uns den Rahmen zu erklären. Jesaja 6 hatte Jesaja eine Vision. Er sagte, und nach dem Todesjahr von diesem König sah ich den Herrn, den Gott Jahwe, auf seinem Thron sitzen und die Engel drumherum, und sie riefen: Heilig, heilig, heilig. Es war eine Vision. Aber Mose, im zweiten Buch Mose 33, der hatte nicht eine Vision, der hatte eine unmittelbare Begegnung. Es gibt nur drei Menschen im Alten Testament, die eine unmittelbare Begegnung mit Gott hatten. Die anderen hatten Visionen. Hesekiel 1 sieht er den ganzen Thron Gottes und diese vier lebenden Wesen um den Thron und wie der Thron bewirkt. Das ist eine Vision vom Thron. Aber wirklich in unmittelbarer Gegenwart Gottes, das ist Mose, Elia und Henoch. Von Henoch wissen wir ganz wenig. Das sind nur zwei, drei Sätze, die dort gesagt werden. Aber von Mose war zweimal 40 Tage in Gottes Gegenwart. Und bei den zweiten 40 Mal, und das wird auch das Thema für die Predigt, oder einiges davon werden wir für die Predigt am Sonntagmorgen anschauen, da bekam er wieder den Auftrag oder die Einladung vom Herrn: Komm herauf zu mir auf den Berg. Fast wie hier, eine Wolke überschattete sie und dann sprach Gott mit ihm. Und als Mose von dem Berg zurückkam, dann nahm das Volk Israel wahr, dass sein Angesicht leuchtete. Nur so nebenbei. Manchmal, wenn ich über das Thema Prophetie und Gottes Stimme höre, dann drüber lehre, dann gibt es so verschiedene Merkmale. Wie können wir Gottes Stimme hören? In der Regel ist das nicht akustisch laut, sondern eher in unserem Herzen. Innerlich nehmen wir das wahr. Oder in bildhafter Weise weniger, dass wir was hier sehen, sondern es sind vielleicht eher innere Bilder. Aber an ganz seltenen Fällen hören Menschen wirklich akustisch Gottes Stimme. Oder, und das ist wahrscheinlich so die Höchstform, dass sie eine Begegnung haben. Das war jetzt vielleicht vor 2 oder 3 Jahren, war ich in Basel, und dann nach dem Gottesdienst, wo ich über dieses Thema gelehrt habe: Wie können wir Gottes Stimme hören? Wie redet er zu uns? Wie kommuniziert er zu uns? Da kam die Frau des Pastors zu uns, zu mir, da sagte sie, sie wollte das jetzt gerne nicht so in der ganzen Veranstaltung sagen, aber als ihr kleiner Bub 7 Jahre alt war, und da hatte er eines Nachts eine Erscheinung Jesu in seinem Zimmer. Also der Bub in seinem Zimmer ist ihm Jesus erschienen. Und sie sagte, am nächsten Morgen, als der kleine Bub die Treppe runterkam, da hat sein Gesicht so geleuchtet und gestrahlt. Und da haben sie ihn gefragt, ja, was ist denn gewesen oder wieso ist das? Und hat ihn erklärt. Er hatte eine Begegnung mit Jesus und das hat bei ihm auch etwas Ähnliches ausgelöst. Und dann hat Jesus zu ihm geredet über seine Berufung und vieles mehr. Und erzählt die Mama, als er dann, dieser kleine 7-jährige Bub, an dem Nachmittag von der Schule kam, da war der ganz traurig. Er sagte, ja, wieso bist du denn so traurig?
Ja, sagte, die Kinder haben heute aber immer über ihn gelacht bei der Schule. Ich sagte, ja, worüber haben die Kinder denn gelacht? Ja, sagt, sie haben gefragt, ob unser Haus neben dem Atomreaktor gebaut ist, dass mein Gesicht so leuchtet. Da haben so die kleinen Spielkameraden gemerkt, dass bei ihm etwas ist, das sein Gesicht so geleuchtet hat. Solche Erfahrungen, ich denke, viele von uns wünschen sich sowas. Das sind ganz außergewöhnliche Erfahrungen, ganz aussonderliche. Und die Bibel gibt uns auch nicht wirklich den Auftrag, wir sollen uns danach ausstrecken. Ist also eher schon etwas ganz Besonderes, wenn der Herr uns so begegnet. Bei Mose, er kam von dem Berg Sinai herunter, sein Gesicht hat geleuchtet. Und dann ist da noch Elia. Elia hat, wenn man den Bericht schaut, wie er dem Herrn begegnet ist, gibt es eine ganz bemerkenswerte Parallele zu Elia und Mose, beide auf dem Berg, und beide wurden sozusagen in einen Felsenspalt gestellt, dass die Herrlichkeit sie nicht zu sehr berührt hat. Und dieses Ereignis von Elia auf dem Berg Horeb in Gottes Gegenwart hat das gesamte Wesen, das Leben Elias nochmal ganz neu gewandelt oder verwandelt. Dazu eine Frage, ist quasi eine Trickfrage. Wo wurde Elia beerdigt? Gar nicht. Er wurde mit feurigen Rossen abgeholt. Das war die einfache Frage. Die nächste Frage ist keine Trickfrage, aber es ist eine Denkfrage. Warum das? Warum das? Hier meine Erklärung. Die Bibel gibt uns keine Erklärung. Das ist meine Erklärung. Elia hat die unmittelbare Gegenwart Gottes erlebt. Und meine Erklärung dazu ist, er konnte danach nicht mehr sterben. Er konnte nicht mehr sterben. Deswegen hat Gott ihn direkt weggenommen. Ja, wo ist Mose beerdigt?
Er ist alleine auf dem Berg gestiegen.
Wo ist Mose beerdigt? Weiß man nicht. Aber da steht nur, ich glaube, im Judasbuch, dass Satan und der Engel Michael, haben sich um den Leichnam Mose gestritten. Ja, wieso denn das? Ich möchte uns auf einen Gedanken aufmerksam machen. Ich habe uns jetzt zwei Extrembeispiele genannt. Es geht um wahrscheinlich weniger Extremes. Aber fangen wir nochmal bei Elia an. Er wurde ja in diesen feurigen Rossen hochgenommen. Und dann war sein Knecht Elisa, den hat er gesalbt als Prophet, als sein Nachfolger an seiner Stelle. Und hatte gesagt, ich möchte eine doppelte Salbung haben. Sagte, ja, wenn du mich siehst, dass ich hinweggenommen werde, dann wird es geschehen. Und so war das auch. Und dann fiel noch der Mantel von Elia runter und hat es genommen. Und am Ende von dem Leben von Elisa, der ist an einer Krankheit gestorben, wurde er, wie das damals üblich war, also nicht beerdigt in ein Grab geschaufelt, sondern in eine Felsengruft gelegt. Und dann sagt uns der Bericht, da gab es zwischen dem Volk Israel und den Moabitern oder so gab es eine militärische Auseinandersetzung, und dort ist einer der Krieger vom Volk Israel ist ums Leben gekommen in dieser militärischen Auseinandersetzung, und in großer Eile wegen diesen ganzen Kampfeshandlungen hatte man nicht Zeit, diesen gestorbenen Krieger zu beerdigen. Da hat man ihn in die Felsengruft von Elisa hineingelegt, und als der gestorbene, gefallene Krieger den Leichnam von Elisa berührte, da wurde dieser Krieger wieder lebendig. Wisst ihr von diesen Geschichten? Jetzt habe ich die Frage, wer hat den Glauben mitgebracht? Elisa oder der Krieger? Und beide waren tot. Ziemlich interessante Frage. Den Gedanken, den ich uns mitgeben möchte, ist, Herrlichkeit. Also Elia hat Gott wie Mose in nächster Nähe erlebt. Herrlichkeit hat eine Dimension, die über das Gedankliche hinausgeht. Könnt ihr das verstehen? Also viele Dinge, so wie Gnade oder Vergebung, das sind Dinge, die wir im Glauben annehmen. Sage ich, Herr, ich kann nicht Gnade sehen, aber ich danke dir, Jesus, deine Gnade am Kreuz, die hat dazu beigetragen, dass ich überhaupt zum lebendigen Glauben kommen konnte. Das heißt, ich schalte mein Denken ein und vielleicht mein Herz und sage, Herr, ich nehme deine Gnade, deine Vergebung, deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Liebe nehme ich auf. Und hat in der Regel nicht sofort eine dramatische Auswirkung, sondern hat es vielleicht nach und nach, merke ich, je mehr ich von Gottes Gnade annehme, desto mehr wirkt es sich bei mir aus. Herrlichkeit hat auch diese Komponente, dass wir mit unseren Gedanken uns einschalten und sagen, Herr, ich kann auch die Herrlichkeit in dem Sinn nicht sofort sehen, aber ich nehme die wie Gnade oder wie Liebe, nehme ich sie auf und ich danke dir dafür. Aber nebst dieser Komponente hat Herrlichkeit noch eine Komponente, die weit über das hinausgeht und das ist eine materielle Komponente. Und das sehen wir bei Elisa. Es geht also beim Thema Herrlichkeit um noch Zusätzliches, also nicht nur eine philosophische Idee oder eine Glaubensidee oder einen Gedanken. Bei Herrlichkeit geht es um noch mehr und das ist etwas, was unseren Körper berührt. Ich werde am Ende der Lehre heute Abend vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Herrlichkeit hat eine Dimension, die nicht begrenzt ist nur auf das Gedankliche. Es geht darüber hinaus und das wollen wir mitnehmen. Hier bei Jesus jetzt, sie sahen seine Herrlichkeit. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Für heute wollen wir einfach nur diesen letzten Satz mitnehmen, Vers 35. Dann Absatz 1.8, 2. Petrus 1, Vers 17. Bevor ich diesen Vers lese, möchte ich euch vielleicht das Umfeld nur ganz kurz schildern. Die Überlieferung sagt. Das ist also, man kann es nicht in der Bibel lesen, aber das ist, was das Umfeld, das biblische Umfeld zu der Zeit sagt. Also, dass zum einen Petrus wurde gekreuzigt in Rom. Unter Nero oder einer von diesen Kaisern gab es eine große Christenverfolgung. Also, Petrus ist dann wirklich als Märtyrer gestorben und anscheinend, so wie die Überlieferung sagt, ist er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Das sagt die Überlieferung. Und das Zweite, was die Überlieferung sagt, dieser zweite Petrus-Vers, diesen Brief, 2. Petrus, hat Petrus aus der Todeszelle in Rom geschrieben. Ich sagte schon vorher, ich bin fortwährend dabei, zum Thema Gottes Herrlichkeit die Dinge zu studieren, die Zusammenhänge versuchen zusammenzubringen. Mir fällt auf, dass von den wichtigsten Aussagen zum Thema Gottes Herrlichkeit bei Paulus stehen im Epheserbrief. Epheserbrief, eines seiner Gefängnisbriefe, eine seiner letzten Briefe. Möglicherweise nicht der letzte, aber eine von einer Handvoll Briefen. Und dort schreibt er ganz wichtige Sachen zum Thema Herrlichkeit. Morgen schauen wir aus dem Johannesevangelium, wo Jesus wichtige Aussagen macht zum Thema Herrlichkeit, und zwar in Johannes 14, 15, 16, 17. Das sind wenige Stunden, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Die Frage, die mich einfach so nebenbei nur beschäftigt ist, wieso haben diese Männer Petrus, Paulus und dann Jesus sozusagen bis zuletzt gewartet, bevor sie uns diese wichtigen, wichtigen Aussagen zum Thema Gottes Herrlichkeit gemacht haben. Da muss wohl irgendwas dran stecken. Also wer waren auf dem Berg der Verklärung? Petrus, Johannes und Jakobus. Was ist mit Jakobus geschehen? Der ist schon relativ früh, das steht in der Apostelgeschichte, in der neuen Gemeinde in Jerusalem, ist er enthauptet worden vom Herodes. Also blieben noch von den drei Zeugen, die da bei dem Berg dabei waren und diese Herrlichkeit Jesu gesehen haben, blieben übrig Petrus und Johannes. Und die erklären uns hier aus der Todeszelle ganz knapp vor seinem Ende, wie die Sachen nun wirklich zu verstehen sind. Und Paulus, wo das genau war, vielleicht in Caesarea oder vielleicht in Rom, war Paulus im Gefängnis und gegen Ende seines Lebens erklärt er uns, wie das Thema Herrlichkeit zu verstehen sei. Ich finde das nicht ganz zufällig, dass alle diese Leute, einschließlich Jesus, bis zuletzt warten und dann das Wichtige sagen. Was es bei mir auslöst, ist eine ganz große Ehrfurcht vor dem Geschriebenen. Das heißt, hier sind Sachen vermittelt, die eine große Wichtigkeit haben und dass diese Männer bis zuletzt gewartet haben, bis sie uns das vermittelt haben. Das, so gehe ich damit um. Jetzt 2. Petrus 1, Vers 17, aus der Todeszelle in Rom geschrieben. Es ist ein Kommentar zu diesem Ereignis von dem Berg der Verklärung. Und Petrus, da war er dabei, einer von den dreien oder zwei Überlebenden, denn er, das ist Jesus, empfing von Gott dem Vater, was empfing er? Was symbolisiert Ehre und Herrlichkeit? Eine Krone der Autorität. Was sagt uns Petrus hier? Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her gehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Was geschah laut dem Kommentar von Petrus auf diesem Berg der Verklärung? Wahrscheinlich möglicherweise noch viele andere Dinge, aber eins auf jeden Fall: Jesus wurde gekrönt mit was? Herrlichkeit und Ehre. Nun wissen wir, das ist eine Bildsprache. Er bekam nicht wirklich eine Krone. Das heißt, Jesus bekam eine über die Maßen große geistliche Befähigung für seinen Auftrag zugesprochen. Von wem? Von niemand geringerem als Gott, der Allmächtige, selber. Also was auf diesem Berg geschah und die Herrlichkeit und sein Gesicht und seine Kleider strahlten und wir hörten die Stimme. Und an diesem Tag hat Gott, der Vater, seinen Sohn gekrönt. Einen zweiten Gedanken aus diesem Abschnitt. Denn er empfing. Darüber wollen wir morgen noch ein bisschen mehr nachdenken. Empfangen. Zunächst mal ein bisschen was Zeugnishaftes aus meinem eigenen Leben, nur wenige Sätze. Ich sage noch morgen ein bisschen mehr dazu oder übermorgen. Dieses Herrlichkeitsseminar ist nicht entstanden, weil ich am Schreibtisch saß und mir irgendwas Kluges überlegen wollte oder musste für eine nächste Lehre, sondern dahinter steckt eine ganze große Verzweiflung. Ich bin so sehr an meine eigenen Grenzen gekommen und in der Zeit, wo ich innerlich komplett meine eigenen Ressourcen, meine Möglichkeiten bis auf das Letzte sozusagen ausgelotet hatte, ist dieser Begriff oder das, was dahinter steckt, empfangen, ist für mich innerlich zu einer wirklichen, echten Offenbarung geworden. Wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung war, und Petrus gibt uns jetzt den Kommentar und sagt, Jesus war auf dem Berg der Verklärung, wir hörten die Stimme, wir sahen das alles, wir waren dabei und Jesus empfing die Krone der Herrlichkeit. Ein sehr einfacher, aber ein enorm reichweichender Gedanke ist, von wem empfing Jesus denn die Herrlichkeit? Keine Trickfrage. Ich möchte nur, dass du mit mir gehst gedanklich. Von wem empfing er sie? Vom Vater. Es sind also zwei Gedanken, die zusammengehören. Wir können nur das empfangen, das uns gegeben wird. Die Sachen, die Gedanken sind so einfach, dass man sie glatt verpassen kann. Autorität, geistliche Autorität können wir uns nicht nehmen. Sie wird uns gegeben. Aber wir können sie empfangen. Und ich sagte, Jesus, der Sohn Gottes, war am Werk, auf dem Berg. Wir sahen seine Herrlichkeit und sein Angesicht und seine Kleider leuchten. Und er empfing. Und wo kam das her? Vom Vater. Geben und empfangen gehören zusammen. Noch einen Gedanken. Ich bereite euch morgen auf den zweiten Teil der Lehre schon vor. dass du einfach mal drüber nachdenkst, gerade in unserer Beziehung mit dem Herrn, was beinhaltet Empfangen? Jetzt ist das keine Kopffrage, das ist eine Herzfrage. Was bedeutet von der Herzenseinstellung oder von der Herzensverfassung, was bedeutet Empfangen? Demut, sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Noch was? Offen sein. Siehst du, eines der Grundprinzipien vom Evangelium sind, von dem Evangelium, vom Glauben an Jesus Christus, Gott zwingt uns zu gar nichts. Er bereitet was vor und lädt alle Menschen ein, und wenn ich da hinkomme, dann kann ich es empfangen. Aber Gott zwingt mich in keine Weise. Und deswegen ist Empfangen ist eine Herzenssache. Ich kann äußerlich mich dahin zuwenden, aber innerlich kann ich noch ein verschlossenes Herz haben. Und das kann eigentlich keiner vom anderen wirklich sagen. Also wir können alle in der gleichen Weise stehen und loben, preisen, anbeten, danken und vieles mehr. Aber eine Herzenseinstellung, das ist nochmal was anderes, vom Herrn wirklich etwas zu empfangen. Ich sage mal jetzt schon eines vorweg. Ich glaube, der Vers steht nicht im Skript, aber der kostet für heute nichts extra. Da gibt es 2. Timotheus 1, Vers 6 oder 7. Weißt du, ich weiß immer nicht. Auf jeden Fall ist es rechts unten in der Bibel. Das ist das Wichtigste. 2. Timotheus 1 sagt, wir haben nicht empfangen einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Heute möchte ich nicht über Kraft, Liebe und Besonnenheit reden. Ich möchte über Empfangen. Jetzt stell dir vor, ich gehe durch eine schwierige Zeit. Ich lebe bei der Arbeit, nur Ablehnung. Und in dem Ortsteil, wo ich da wohne, meine Umgebung, da mögen die Menschen das nicht, dass ich da wirklich Jesus liebe und ihnen von Jesus erzählen will. Und ich werde fortwährend abgewiesen. Ich lebe nur Negatives, Ablehnung und Unverständnis.
Naja, bitte gib mir mehr Liebe, mein Herz. Niemand liebt mich, und bitte gib du mir Liebe.
Das klingt nun alles sehr fromm. Aber was sagt die Bibel? Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern was hat er mir gegeben? Einen Geist der Kraft und der Liebe.
Nun sage ich zu mir nachher, bitte gib mir die Frau so viel Liebe, bitte gib mir nicht deinen Heiligen Geist Liebe.
Sagt der Herr, ich verstehe das Problem nicht. An meiner Seite ist alles geklärt. Ich habe das schon gegeben. Was wir meinen, Auftrag, meine Beteiligung, dass ich hinkomme und das jetzt mal empfange. Also empfangen wir wahrscheinlich auch sicher viel mehr danken, anstatt hier zu heulen, bitte gib mir das, Herr, bitte gib mir diese Liebe. Nein, sage ich, Herr, danke, du hast sie schon gegeben und bitte hilf mir, dass ich mein Herz öffne und das empfange. Also wenn du mal ein Thema brauchst für ein gutes Bibelstudium, hol doch eine Konkordanz her und schau, was hat Gott dir alles bereits gegeben. Dann würde sich manches in unserem Gebetsleben vielleicht verändern. Von Betteln nach Danken. Ich brauche das jetzt eigentlich nur noch empfangen. Es ist bereits gegeben. Ich kann es nicht machen, denn er, Jesus, empfing Herrlichkeit und Ehre. Empfangen ist ein Herzensbegriff, kein Kopfbegriff. Ich mache da morgen nochmal weiter. Noch einen Gedanken zum Thema Gottes Herrlichkeit. Wenn wir uns vorstellen, hier ist die Gegenwart und dort ist die Ewigkeit. Und stellen uns vor, jetzt von hier aus nicht sichtbar, dort ist der Thron Gottes. Die Bibel sagt uns in verschiedenster Weise, im Hebräerbrief und an anderen Stellen, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Ob du es weißt oder nicht, ob du es glaubst oder nicht als Ungläubiger, das wird der einst mal sein. Und dann sagt uns noch Offenbarung 4, gibt uns eine Vorschau. Wie sieht denn der Thronsaal Gottes aus? Also wenn ich das lese, dann denke ich, Herr, ist es nicht jetzt schon Zeit? Ich würde jetzt schon gerne dabei sein wollen. Ich möchte in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit erscheinen. Paulus hat auch so etwas Ähnliches gesagt. Also ich stelle mir den Thron Gottes so ein bisschen, wie ich mir das vorstellen kann, über die Maßen überwältigend und volle Herrlichkeit vor. Was ich uns damit sagen möchte ist, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören, ist das naheliegend, dass bei uns innerlich so eine Gleichschaltung stattfindet. Herrlichkeit ist wo? Bei Gott. Und wann komme ich dorthin? In der Ewigkeit. Also den Gedanken, den ich uns vermitteln möchte, ist, bei den meisten Büchern, die ich zu dem Thema Herrlichkeit lese, besonders Bibelkommentatoren, findet unausgesprochen eine Gleichschaltung statt. Herrlichkeit ist gleich Ewigkeit. Stimmt das? Ja oder nein? Eine Trickfrage. Also ich bin oft in der Schweiz, die Schweizer legen immer großen Wert auf Demokratie. Dann werden wir jetzt abstimmen und die Stimmen zählen und dann wüssten wir, was los ist. Nun sind wir zum Glück nicht in der Schweiz, jetzt brauchen wir nicht abzählen. Ich mache nur Spaß. Viel wichtiger ist der Gedanke. Schau, wenn du die innere, vielleicht wie es bei mir war, unbewusste Vorstellung hast, Herrlichkeit ist gleich Ewigkeit, dann werden wir jeden Vers in der Bibel, besonders im Neuen Testament, wenn wir etwas über Herrlichkeit lesen, hinausverzögern. Bis wann? Bis wir vor Gottes Thron erscheinen. Oder anders ausgedrückt, will ich was von Gottes Herrlichkeit hier auf Erden wissen, muss ich so schnell wie möglich sterben, denn es ist alles in der Ewigkeit. Es war für mich eine echte, positive, überwältigende Beobachtung. In einem großen Anzahl von Versen im Neuen Testament, wenn von Gottes Herrlichkeit die Rede ist, kommt da in keinster Weise irgendwas von Ewigkeit vor. Nicht in nächster Nähe, nicht im Zusammenhang, nicht darin, überhaupt nicht. Das heißt, jedermann in diesen Kommentatoren und was ich da gelesen habe, die automatisch Herrlichkeit in die Ewigkeit hinaus verzögern, die sollten nochmal die Bibelverse in Zusammenhang neu lesen. Und das ist mein Auftrag, meine Bitte und meine Herausforderung an dich. Ab jetzt, wenn du in deine Lieblingsbibel, in deine stillen Zeit, nach deinem Bibelleseplan irgendwas zum Thema Herrlichkeit liest, dann möchte ich dich bitten, in Klammern herausfordern, zu schauen, ob da was von Ewigkeit vorkommt. Und du wirst erstaunt sein, wie selten etwas von Ewigkeit vorkommt. Ja, das sind Verse von der Ewigkeit. Ist die Ewigkeit gefüllt von Gottes Herrlichkeit? Oh ja! Aber, und was von der Gegenwart? Auch. Das ist ein ziemlich wichtiger Gedanke. Wenn ich nämlich die Vorstellung habe, ich lese in der Gegenwart über Gottes Herrlichkeit, aber es ist alles für die Ewigkeit, dann werde ich nur sagen, toller Gedanke und ich weiß, es ist nicht für mich für jetzt, aber erst wenn ich gestorben bin. Und dagegen will ich mich vehement dagegen absetzen. Aber bitte hört genau zu. Zum gleichen Moment sage ich auch nicht, dass alles, was es in Ewigkeit gibt, das können wir jetzt schon erleben. Das sage ich nicht. Sondern was ich sage, das Thema Gottes Herrlichkeit ist in der Gegenwart begrenzt für uns da und in der Ewigkeit in Fülle. Oder überwältigende Fülle. Ich sage nicht, das Gleiche, was es dort gibt, gibt es hier in dem Sinn von der Fülle. Aber qualitätsmäßig die gleiche Herrlichkeit Gottes können wir in der Gegenwart erleben. Das wäre ziemlich wichtig, dass wir das vom Herzen verstehen. Denn was ich mir wünsche und damit rechne, wenn ich den Lobpreis heute Abend so angeschaut habe, sind die Voraussetzungen dafür enorm gut, dass gegen morgen Abend und spätestens Samstagabend, dass Gottes Herrlichkeit anfängt, diesen Raum zu füllen. Und vielleicht ein Vers oder eine Aussage, die uns dabei begleiten könnte, wäre Psalm 22. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und deswegen haben wir das Programm auch so geplant, dass Lobpreis besonders an den Abenden, Morgenabend und dann am Samstagabend große Zeit, dass die Handlungen hier, die Segnungszeit, eingebettet ist im Lobpreis. Was meinen wir mit Gottes Herrlichkeit? Ist euch sicherlich aufgefallen, ich fange nicht in meiner ersten Lehre an und sage, Gottes Herrlichkeit ist Doppelpunkt und dann kommt so eine ausgeklügelte Definition, die überwältigend sprachlich formuliert ist, sondern ich fange irgendwo ganz anders an und das ist auch das Thema für morgen. Von der Wahrnehmbarkeit oder der Auswirkung von Gottes Herrlichkeit. Also statt das sprachlich so elegant zu formulieren, möchte ich eher sagen, wir treten ein und dann schauen wir, was geschieht. Und dann reden wir drüber. Ist das okay? Wir werden uns noch morgen Gedanken machen, wie wir die Segnungszeit am Samstag gestalten, aber ich wünsche mir eine persönliche Begegnung mit Gottes Herrlichkeit zwischen dir und dem Herrn in unterschiedlichster Weise. Für jetzt, denke ich, habe ich das Wichtigste gesagt. Ich möchte euch einladen, wenn es irgendwo, die meisten von uns sind ja berufstätig, haben morgen noch eine Menge zu tun, vielleicht kannst du einiges noch ein bisschen nachlesen, aber auf jeden Fall keine Stifte vergessen. Ohne die kommst du nicht in den Himmel, das ist ganz klar. Nein, ich mache nur Spaß. Um deine Selbstwillen. Was ich gemerkt habe, vielleicht mache ich einen letzten Gedanken und dann sage ich Amen. Jetzt muss ich das so elegant formulieren, wie ich nur kann, dass es gut ankommt. Ich bin in Afrika aufgewachsen und habe Verschiedenes dort beobachtet, was mich begeistert hat und aber auch bei mir Fragen hochgeworfen. Was hat mich dort begeistert? Ich habe an verschiedensten, auch zum Teil waren es Großkonferenzen gesehen, da kommt ein feuriger Gastsprecher und bei der einheimischen Bevölkerung, Riesenmassen, die da zusammengekommen sind, dann würde ein Gastsprecher sagen, und Jesus ist der Sieger über Leben und Tod. Amen. Halleluja, rufen die ganzen Menge Leute. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Und was ich dann beobachtet habe, wenn ein Gastsprecher so in diesem Stil die Herzen der Menschen anrührt, wenn es vielleicht so eine Stunde geht, wenn er dann sagt, kommt nach vorne, lasst für euch beten. Du, das ist überwältigt. Menschen werden geheilt. Zeichen, Wunder, alles Mögliche passiert. Über die Maßen wunderbar. Stell dir vor, dieser gleiche Gastsprecher kommt nach Deutschland und sagt, und Jesus ist der Sieger über Leben und Tod. Halleluja. Ja, das haben wir schon mal gehört. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, das stimmt. Gibt's vielleicht heute noch was? Gut, jetzt mache ich das auf beiden Seiten ein bisschen karikaturhaft. Ich möchte uns einen Punkt vermitteln. Ich hoffe, dass ich sehr, sehr vorsichtig sagen kann. Es geht nicht um die Rhetorik. Es gibt einen Vers in Römer 10, der sagt, so du mit dem Munde bekennst und mit dem Herzen glaubst, wirst du gerettet. Wonach schaut Gott? Auf den Glauben im Herz. Und die nächste Frage, und wie kommt der Glaube in das Herz hinein? Nun, in Afrika ist es scheinbar so, dass sozusagen der Pfad, der Weg, wie Glaube im Herzen, Glaube, Erwartung, wie im Herzen hineinkommt, ist über die Schiene der Begeisterung. Und es ist keine Bewertung, ist nur eine Beobachtung. Und offensichtlich für den Herrn kein Problem. Das heißt, wenn Menschen überzeugt sind, ja, der Herr wird heute wirken, der Herr schaut auf den Glauben im Herzen. Das war jetzt Afrika. Und jetzt Westeuropa, ich bin in Deutschland und der Schweiz. Ist es wohl so, dass der Pfad für Glaube, besonders bei Deutschen, wo ist der Glaube? Im Herzen. Und wie kommt er hinein? Bei Deutschen, und ich rechne es nicht von außen, weißt du, ich bin ein Exilpreuße, ich kann es auch nicht ändern, ich bin in Südafrika aufgewachsen und alle meine Genen kommen aus der Lüneburger Heide und Berlin, also die Hälfte von dort und die Hälfte von dort. Die Frage ist, wie kommt der Glaube ins Herz oder wie entsteht der Glaube des Herzens? Ich denke, das können wir nachvollziehen. Es ist wohl eher nicht über die Schiene der Begeisterung. Könnt ihr es vorstellen? Und wenn jemand sagt, und Jesus ist der Herrscher über Leben und Tod, denkst du, das klingt mir ziemlich, ich glaube, da muss ich erst in Deckung gehen und das muss ich erst mir mal anschauen. Das heißt, das, was in Afrika und in Lateinamerika Wunder gewirkt hätte, tut die Deutschen erstmal so in Reserve. Das müssen wir uns erstmal angucken. Das ist keine Wertung, das ist nur eine Beobachtung. Und über diese Sachen habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht. Und was ich feststelle ist, es ist nicht die einzige Schiene, aber eine Schiene, die bei Menschen in Deutschland das Herz berührt, ist, wenn sie von einer Sache absolut überzeugt sind. Warum überzeugt? Weil es das Wort Gottes ist. Und nicht, weil ich hier rumspringe und mache und so, das lenkt wahrscheinlich eher ab. Sondern weil es das Wort Gottes ist. Und deswegen ist das Skript so. Versteht ihr? Was ich gemerkt habe, dass bei Seminaren zum Thema Gottes Herrlichkeit, und wir wünschen uns, dass dieser Raum gefüllt wird mit Gottes Herrlichkeit, und das spricht die Herzenshaltung an, die ich jetzt benannt habe, mit Empfangen. Je überzeugter du bist, das ist, was die Bibel sagt, was Gott hier bei uns heute wirken möchte. Und du bist überzeugt, weil es das Wort Gottes ist, nicht weil ich es gesagt habe oder ähnliches, sondern weil es das Wort Gottes ist. Und du bist von dem Wort Gottes überzeugt. Je mehr du überzeugt davon bist, desto mehr fängt Gott an, den Raum zu füllen. Und deswegen sage ich, wenn du in Afrika evangelisieren wirst, wirst du dich dort angleichen müssen, weil die Menschen dort eine gewisse Charakterstruktur haben und es ihnen wohltut. In Lateinamerika anders und in Asien nochmal anders. Es gibt einen Vers, Hebräer 11, Vers 1. Je nachdem, welche Übersetzung man liest. Es ist der Glaube, eine Gewissheit oder ein Überzeugtsein von Dingen, die man hofft. Meine Vorgehensweise mit euch ist, ich möchte euch von diesen biblischen Wahrheiten überzeugen. Versteht ihr das? Und ihr tut gut daran, wenn ihr selber noch ein bisschen nachliest und das kontrolliert oder überprüft oder nachliest. Aber was ich mit großer Freude feststellen darf, es ist auch in Deutschland für den Herrn kein Problem, kraftvoll unter Deutschen zu wirken. Nur, der Weg zum Glaube ist vielleicht ein bisschen anders als in Lateinamerika und Afrika. Aber das ist ja kein Problem, das sind ja unterschiedliche Kulturen und Gott begegnet mir, dir mit überzeugt seinem Herzen. Ich spreche noch ein Gebet und dann überreiche ich das an Vincent. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Jesus, du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen und kein einziges Wort wird vergehen. Vater, ich danke dir, dass wir so hier zusammen sind und Vater, ich spüre bei so vielen, vielen Menschen einen echten Hunger nach der Begegnung mit dir, nach dem Eintreten in deine Gegenwart. Und danke, Jesus, du hast gesagt, wenn uns hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, dann werden wir gesättigt werden. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns dort abholst, wo wir uns innerlich befinden. Öffne uns unser Verständnis, gib uns Offenbarung, erkläre du uns die Dinge, wirke du Glauben in unserem Herzen, Erwartung. Danke, danke Jesus, dass du das alles möglich gemacht hast und wir ehren dich. Danke Vater, so wie Paulus dich formuliert hat als den Vater der Herrlichkeit. Wir beten zu dir als den Vater der Herrlichkeit. Danke auch für diesen Abend. Amen.